So, wir haben inzwischen 15 und 42 Minuten. Ihr hört Radio der Sol 107.9. Höchste Zeit zu Beginn mit dem Gespräch mit meinem für heute ja angekündigten Studiogast. Ich freue mich sehr, Sie hier bei mir in Algaropo-Costa begrüßen zu dürfen. Und das ist Monika Dahlhoff. Hallo Monika, schönen guten Nachmittag.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Monika, du kommst mit deinem Mann ja von der anderen Küstenseite, also von der Westküstenseite, wie wir hier gerne sagen. Wo seid ihr dort beheimatet?
In Calahonda, beim Robeia.
Okay, und habt ihr gut hier in den Wilden Osten gefunden?
Ja, wir sind schon, viele Jahre fahren wir schon nach Spanien in diese Richtung. Mhm. Und haben eigentlich immer sehr, sehr, sehr schön angetroffen.
Lebt ihr fest dort in Calahonda oder genießt ihr die milden Winter Andalusiens? Wie sieht das bei euch aus?
Ja, du hast recht, wir genießen die Winter, wir entfliehen dem Winter in Deutschland.
Wo seid ihr denn in Deutschland beheimatet?
In Hamm, Westfalen.
Ah, und seit wann gibt es eine Verbindung hier nach Andalusien? Seit wann kommt ihr hier an die Costa del Sol?
Wir haben Freunde, die kenne ich schon, seit ich 17 Jahre alt war. Sie waren der Hausarzt meiner Familie, meiner Geschwister, meiner Kinder und immer noch Freund des Hauses. Und die leben schon seit vielen Jahren in Marbella. Mhm. Wir bekamen eine Einladung und dann hat es uns erwischt.
Monika, ist das heute eigentlich eine Premiere für dich? Bist du zum ersten Mal in einem Radiostudio oder hast du möglicherweise sogar schon entsprechende Erfahrungen?
Erfahrung kann man nicht sagen, aber als das Buch gerade rauskam, hatte ich eine Rundfunksendung von Bayern 3. Und das war also sehr jungfräulich, aber ich muss sagen, ich habe auch jetzt wieder nasse Hände.
Das wird sich hier gleich legen, weil wir haben ja wirklich über eine außergewöhnliche Lebensgeschichte zu erzählen. Darüber hast du ein Buch geschrieben, Eine Handvoll Leben, ist nicht der komplette Titel. Man muss noch dazu sagen, Eine Handvoll Leben, Doppelpunkt, meine Kindheit im Gulag. Warum das wichtig ist, das werden wir gleich noch besprechen. Bevor wir gleich auf das Buch eingehen und auch auf dein Leben eingehen, wo, Monika, kommst du ursprünglich her? Wo bist du geboren?
Ich bin in Königsberg, Ostpreußen geboren.
Aha. Hast du da heute noch irgendwelche Verbindungen hin oder sind da die Kontakte total abgebrochen?
Nein, ich war zu klein, als ich von Königsberg wegkam. Ich war 4 Jahre alt und außer einem Lieblingscafé, wo ich Apfelkuchen bekam und dem Zoo, fällt mir eigentlich zu Königsberg außer der Flucht, die natürlich nicht sehr schön aussah in Königsberg, fällt mir dazu nichts ein und ich glaube, da möchte ich mich auch gar nicht wieder dran erinnern.
Ja, und damit sind wir schon fast mittendrin, nämlich in deinem Leben. Du hast eben die Flucht angesprochen mit 4 Jahren, aber was da wirklich passiert ist, das werden wir gleich ganz ausführlich besprechen. Zuvor machen wir eine kurze Unterbrechung und hören ein paar Takte Musik, und zwar am Saxophon Richard Elliott. Aquamarina, Ihr Juwelier des Vertrauens mit vielen geschmackvollen Geschenkideen. Wir offerieren Qualitätsuhren führender Markenhersteller wie zum Beispiel Citizen. Dazu Designerschmuck jeder Art, 750er Goldwaren, Silberschmuck von Luxenta, Original Mallorca-Perlen, Uhrenarmbänder, vielseitige Servicedienste wie Reparaturen und all unsere Artikel haben ein Garantiezertifikat. Außerdem kaufen wir Goldschmuck in jeder Form zu besten Preisen bei fachkundiger und unverbindlicher Beratung in deutscher Sprache. Joyeria Relojeria Agua Marina in Torrox Costa, Avenida Europa 3, Garagenkomplex unterhalb der alten Minigolfanlage. Juwelier und Goldankauf Agua Marina, ein Name, der für sich selbst spricht. Agua Marina jetzt mit vergrößertem Geschäft und erweitertem Angebot in Torrox Costa, Avenida Europa 3, unterhalb des alten Minigolfplatzes, nur wenige Meter vom bisherigen Laden entfernt. Endlich, der Frühling ist eingetroffen im Einkaufszentrum El Enrino. Besuchen Sie uns, von praktisch über schön bis hin zu verrückt ausgefallen. Wir bieten alles für tolle Frühjahrstage. Verlieben Sie sich auf den ersten Blick in unsere Mode, Freizeit, Gastronomie und weiteren Angebote. Wollen Sie dazu gehören? Dann springen Sie auf den El Enrino Frühlingszug. Einkaufszentrum El Enrino, wo Sie der Mittelpunkt sind. Sie sind Makoma-Patient? Verzichten Sie auf riskante Experimente. Vertrauen Sie für Kontrolle und Einstellung den erfahrenen Fachärzten der Klinika Europa. Sie möchten für Ihr inneres Wohlgefühl etwas an Ihrem Äußeren ändern? Ob Botox, Peeling oder eine Anti-Aging-Therapie, Klinika Europa bietet eine hochwertige ästhetische Medizin bei kostenloser Beratung und unverbindlichem Kostenvoranschlag. Sie haben trotz Medikamenteneinnahme Ihre Schmerzen nicht unter Kontrolle? Akupunktur könnte die Lösung Ihrer Probleme sein und das ohne Nebeneffekte. Klinika Europa informiert Sie gerne. Sie fühlen sich verloren im spanischen Gesundheitssystem? Wir beraten und führen Sie dank unserer 30-jährigen Erfahrung mit deutschen Patienten sicher durch alle gesundheitlichen Probleme. Klinika Europa in Torrox Costa, Block 86, Telefon 952 53 0908. Wir sprechen Deutsch. Klinika Europa hilft jung und alt bei kleinen wie großen Gesundheitsproblemen. In Torrox Costa, Block 86, Telefon 952 53 0908. Bei mir heute zu Gast ist Monika Dahlhoff. Wir wollen uns unterhalten über ihre Lebensgeschichte und auch über das Buch, das sie dazu geschrieben hat. Eine Handvoll Leben, meine Kindheit im Gulag. Was Gulag ist, werden wir auch gleich noch erklären. Für alle diejenigen, die mit diesem Begriff nichts anfangen können. Monika, bevor wir eben in die Pause gegangen sind, da sind wir in unserem Gespräch ganz kurz in deinem Geburtsort gewesen, Königsberg. Und da hast du auch schon angedeutet, dort bist du bis zu deinem vierten Lebensjahr gewesen und dann kam es zu einer Flucht. Was ist passiert, als du 4 Jahre alt warst?
Also ich bin in einem sehr beschützten Haus aufgewachsen bis zu meinem 4. Lebensjahr. Und dann wurde ja Königsberg stand unter Beschuss und da ist meine Mutter mit mir aufs Land geflüchtet zu meinen Großeltern. Und dort hat sie uns abgegeben, weil sie nochmal weg musste. Warum, habe ich nie erfahren. Auf jeden Fall war da die Welt noch in Ordnung. Und doch, das sollte nicht sehr lange so bleiben. Denn eines Tages kamen auch die Russen zu uns aufs Gut und erschossen alle Menschen, die auf diesem Gut arbeiteten und nahmen alle Kinder mit. Also somit eben auch meine Oma und mein Opa wurden neben mir erschossen. Und uns Kinder wurde brutal auf einen LKW geworfen, wo schon viele weinende Kinder waren. Und dann wurde der LKW geschlossen und dann eine endlose Fahrt. Wie lange wir gefahren sind, weiß ich nicht. Und wie viele Kinder wir in diesem LKW waren, weiß ich auch nicht. Nur, ich hatte noch einen kleinen Bruder, der war noch in Windeln verpackt. Den hatte man mit da drauf geworfen, den hatte ich in meinen Armen. Doch er starb unterwegs. Ich weiß nicht, ob er erfroren ist oder an Lungenentzündung. Auf jeden Fall, die Fahrt dauerte endlos.
Ich meine, das an sich, diese Geschichte bis hierher, die ist ja schon mal traumatisch genug. Verschleppt zu werden vor den eigenen Augen eines kleinen Kindes, werden die Großeltern erschossen. Wo hat man euch denn dann hingebracht? Ihr seid da auf diesem LKW gewesen. Wo seid ihr dann gelandet?
Wir sind, so viel ich damals gehört habe, war es Russland. Und wir sind dann auch aus diesen LKWs dann irgendwann rausgeworfen worden, obwohl ja keiner mehr richtig laufen konnte, sondern wie Vieh wurde man von diesem Lastwagen runtergejagt. Und meinen kleinen Bruder hat man mir aus dem Arm genommen und da habe ich gesagt, ich möchte ihn wiederhaben. Aber da haben die gesagt, da war eine Frau, die sprach etwas gebrochenes Deutsch und die sagte einfach, ist tot, muss weg. Und den habe ich nie wieder gesehen. Und dann kamen wir in, war lauter Stacheldraht und eine sehr, sehr große Anlage und lauter Baracken, schwarze Baracken. Und dann war der Schnee so hoch. Es sah natürlich unheimlich aus. Der Schneesturm war, wir konnten kaum laufen, weil wir auch alle steif gefroren waren. Und dann hatte man uns in Baracken gesteckt. Und dann dauerte es auch nicht lange. Dann kamen sofort Russen da rein, schoren uns den Kindern alle die Haare ab. Das machten sie natürlich nicht besonders feinfühlend, sondern das Blut lief uns alle über das Gesicht. Und dann wurden wir noch nach Schmuck abgesucht. Und der wurde einem einfach vom Hals gerissen. Ich hatte so ein Engelchenkettchen am Hals. Das wurde mir einfach vom Hals gerissen und dann war auch schnell dieser ganze Spuk wieder vorbei. Die waren weg, die Tür wurde abgeschlossen und wir waren in dieser Baracke gefangen. Das heißt, es gab nicht viel in dieser Baracke. Es gab einen Tisch, einen Stuhl, der kaputt war und Blechteller und Blechtassen auf einem Tisch. Und eine Wand war total zu, die lag hinter riesengroßen Strohballen. Die dann ein großes Mädchen sagte, macht euch mal wieder flott hier, wir müssen diese Strohballen hier runterholen, wir müssen irgendwo schlafen. Oder meint ihr, es gibt hier Betten? Naja, und dann haben wir uns diese Strohballen, haben uns die Mädchen geholfen. Und erst nach ein paar Tagen hat man überhaupt die Tür wieder aufgeschlossen. Wir hatten da einen Eimer Wasser drin und das war alles.
Das heißt, Monika, du bist damals in einem russischen Gulag gelandet.
Ja.
Kann man so in wenigen Worten erklären, was ein Gulag ist für alle die diesen Begriff nicht kennen?
Ja, das ist ein Begriff für alle Gefangenenlager, ob Gefangenenlager oder Arbeitslager. Ich habe das Wort auch vorher nicht gewusst, aber mein Verlag hat mir erklärt, was das ist. Also, dass es einfach das Wort für Gefangenenlager heißt.
Was mich so ein bisschen überrascht dabei, Gefangenen oder auch Arbeitslager. Gut, ich wusste etwas über Gulags, aber mir war überhaupt nicht bekannt, dass dort auch Kinder gefangen gehalten wurden. Sind da nur Kinder in diesem Gulag gewesen, wo du warst, oder waren da auch Erwachsene?
Nein, es waren keine Erwachsenen, es waren nur Soldaten. Und hin und wieder sahen wir eine russische Frau, die ein kleines bisschen Deutsch sprach. Aber also es ist ein Wunder, dass es kein Mensch weiß. Ich habe das Buch ja nun schon geschrieben seit 2012 und war mit dem Buch ja schon bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, wo ich gehört habe, dass er die Kinder befreit hat. Also wusste man von diesen Kindern. Aber jetzt bin ich ganz erstaunt, dass ich immer wieder gefragt werde, warum nur die Kinder? Man hört ja so viele Dinge, wie zum Beispiel die Russen, das war ein Racheakt, den Russen wurde ja gezeigt, wie es geht, wir haben es ja vorgemacht. Und so viele, viele, viele Varianten gibt es da. Und ich bin anscheinend auch der einzige Mensch, der das niedergeschrieben hat. Entweder sind die Kinder von damals alle doch noch gestorben, denn wir waren ja keine sicherlich Kinder, aber mehr Lebewesen oder was Vegetiertes. Aber mehr waren wir ja nicht. Und ich denke nicht, dass da irgendjemand noch... Sonst hätte sich schon mal jemand gemeldet, denke ich.
Monika, wie darf man sich so den Tagesablauf für euch Kinder in diesem Gulag vorstellen? Musstet ihr dort irgendwelche Arbeiten verrichten? Seid ihr geschlagen worden oder einfach gefangen gehalten worden? Hat es für euch Essen gegeben? Wie ist das gewesen?
Also wir haben also ganz schnell gemerkt, dass wir gefangen waren, weil die Tür ja lange Zeit verschlossen war. Und außer einem Eimer, es war Winter, es war tiefster Winter, und außer einem Eimer Schnee, den man uns hin und wieder reinstellte, gab es nichts mehr. Denn diese Vorratskammer, die wir von meinen Großeltern hatten, die hatten sie noch geplündert, aber die reichte gerade eben auf der Fahrt nach Russland. Und dann war alles weg. Nein, arbeiten war in dem Sinne... Wir mussten unsere Baracke sauber halten, weil es gab ja da keine Toilette. Und wir mussten die sauber halten und später nachher auch die Baracken der Soldaten. Das war für uns natürlich immer eine ganz grauenvolle Arbeit. Nur was eben so schlimm war in der Zeit war, dass nachts oft unsere Tür aufflog von der Baracke und betrunkene Soldaten mit Geschrei und Gebrüll und lachend und da reinstürzten und sich immer ein oder mehrere Mädchen holten und die wir nie wieder gesehen haben. Sie verschwanden einfach und keiner wusste, wo sie geblieben waren. Und Fußtritte gab es eben nur dann, wenn wieder mal ein LKW kam mit einer Brotladung, die wir selbst abladen mussten, obwohl wir bekamen ganze Brotlaibe, die natürlich auch so gefroren waren. Und schwer für ein vierjähriges Kind war das eigentlich sehr schwer, sein eigenes großes Brot zu tragen. Aber wir haben schnell gemerkt, dass wir mit dem Brot vorsichtig umgehen müssen, weil so schnell gab es nichts mehr zu essen. Und wer damit nicht gut umgegangen ist und alles in sich hineingestopft hat, der hat natürlich auch wieder sein Erbrochenes essen müssen, weil das ja sowieso wieder rauskam. Und ich habe das ganz schnell gelernt und habe dann an diesem Brot nur rumgeknabbert und mit den Händchen immer das Weiche, was eigentlich auch schon nicht mehr weich war, rausgesucht. Und dann mussten wir es natürlich schützen vor den Ratten, die nachts immer wieder kamen. Und dann sind natürlich andauernd Kinder auch in der Baracke gestorben und fast jeden Tag. Waren welche weg.
Wie viele Kinder seid ihr so ungefähr in dieser Baracke gewesen?
Also zählen konnte ich nicht. Aber wenn ich heute drüber nachdenke, vielleicht waren wir 40, so ungefähr. Keine Ahnung.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass euch das zumindest vielleicht so ein ganz klein bisschen Halt gegeben hat, ist das dann einfach zu naiv gedacht oder hat das schon so ein bisschen geholfen, dass ihr eben doch relativ viele Kinder wart und nicht alleine wart?
Nein, das hat sich am Anfang haben wir uns ja alle noch unsere Namen gesagt, aber das hörte ganz schnell auf, weil wir mussten dann nachher nur noch aufpassen, dass uns das Brot oder die Rüben oder die wir von so einem LKW laden mussten, überhaupt noch behalten konnten, dass die anderen Kinder sie nicht gestohlen haben. Ich hatte ja mal, bevor ich dieses Buch mit dem Titel geschrieben hatte, da habe ich ja gedacht, ich schreibe einfach mal, wer am besten klauen kann, wird länger leben. Und so war es auch in diesen Baracken. Wer das schaffte, der hat natürlich, warum ich das gerade geschafft habe. Da waren ständig tote Kinder, die... Was sie hatten, weiß ich nicht, aber wir hatten ja mittlerweile auch nichts mehr. Wir waren froh, wenn eins von den Kindern starb, weil die Sachen, die sie anhatten, konnten wir unter uns anderen aufteilen. Und um dieses tote Kind wieder loszuwerden, legten wir es dann nackt vor die Tür, das hatte ja nichts mehr an. Und am nächsten Morgen war es auch wieder weg.
Weißt du, wo in Russland dieses Lager gewesen ist?
Keine Ahnung. Kann mir auch keiner sagen. Ich habe schon oft gefragt, wo so ein Kinderlager gewesen sein kann. Aber weißt du, Peter, ich habe auch langsam die Kraft nicht mehr, immer wieder da nachzuforschen. Und ich möchte einfach nur jetzt mit diesem Buch zeigen, dass was Kinder eigentlich überhaupt alles ertragen können und es auch dann auch schaffen. Und ich denke, dass mein Glaube, meinen Papa im Himmel zu sehen, mir mein Leben gerettet hat. Und vor allen Dingen, weil ich aus einer guten Kinderstube, einer sehr beschützten, liebevollen Kinderstube kam. Ich denke, dass diese 4 Jahre waren ausschlaggebend für mein Leben.
Bevor wir dann auch gleich zum Ende Thema Gulag kommen, denn es ist dann ja zum Glück auch für dich dort gütlich zu Ende gegangen. Wieso, weshalb, warum, werden wir auch gleich besprechen. Aber eines würde mich schon noch interessieren, bei all dem, was du in diesen jungen Jahren, also ab dem 4. Lebensjahr erlebt hast und dann warst du in diesem Gulag, kannst du dich noch erinnern, was so in deinem Kopf vor sich gegangen ist? Eben, du hast das ja eben so ein bisschen angedeutet, dass dein Glaube dir auch geholfen hat. Hast du damals schon im Kopf auch angefangen zu kämpfen? Hast du gedacht, das geht hier irgendwann zu Ende, das wird irgendwann gut ausgehen? Wie hast du das Ganze, mental ist jetzt so ein großes Wort, aber wie hast du das Ganze damals als Kind verarbeiten können, überstehen können?
Ja, ich war im festen Glauben, dass mich meine Mama sucht. Und dann gab es für mich so viele Antworten. Naja, der Schnee ist so hoch, sie kann da nicht durchkommen. Oder das ist ja so weit. Keiner kann ihr vielleicht sagen, dass ich hier bin. Und sie sucht mich bestimmt. Dann haben die Kinder wieder gesagt, die kann dich nicht finden. Hör doch mal da draußen, die Wölfe. Das findet hier keiner. Und dann war eben das immer, ich liebte meinen Papa, obwohl ich ihn ja kaum kannte, liebte ich sehr. Und dann krabbelte ich oft auf diesen alten Tisch, den hatte ich mir zum Fenster geschoben und da habe ich die Hände gefaltet und gesagt, lieber Papa im Himmel, sag doch der Mama, sie soll mich hier finden. Du kennst doch den Weg. Und das war, glaube ich, immer mein Halt.
Eine Frage noch zu der Baracke, in die ihr hausen musstet, Monika, weil du eben auch schon ein paar Mal hohen Schnee angesprochen hast. Hat es so etwas wie einen Ofen gegeben? Hat es irgendeine Wärmequelle gegeben?
Ja, in dieser Baracke war ein Ofen und auf den mussten wir auch sehr aufpassen. Das heißt, nachts haben immer wenigstens 3 Kinder auf diesen Ofen aufgepasst, weil wir da im hohen Schnee nicht nach Holz suchen gehen wollten. Und das Holz, was in unserer Baracke aufgestapelt war von uns, was wir gesammelt hatten, das musste reichen, weil und es durfte auch nicht ausgehen. Sonst wären wir alle in dieser Baracke im Schlaf womöglich doch erfroren. Und das wussten wir. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht zum Kannibalen geworden bin, denn die Ratten, die um uns rum waren, die fraßen diese toten Kinder an, weil wir ja am Körper, die Haut war ja keine Haut mehr, das war ja nur noch nacktes Fleisch. Und der Geruch muss wohl auch diese Ratten besonders angezogen haben. Aber Gott sei Dank hat der liebe Gott mich davor bewahrt.
Ich glaube, das, was wir bis hierhin gehört haben, das müssen wir jetzt erstmal für ein paar Momente sacken lassen. Wir machen eine kurze Unterbrechung, hören ein paar Musiktakte, machen einen kleinen Abstecher in die Werbung und sind dann gleich zurück. Möbelhaus Muebles García offeriert moderne Einrichtungen im hübschen Design, gepaart mit den alten Werten wie Qualität, Service, Beratung und Höflichkeit. Muebles García mit großer Auswahl an Möbeln für alle Räumlichkeiten sowie kompletten Küchen. Aber auch Bettgestelle und Matratzen, Garten- und Terrassenmöbel, Elektrogeräte, Fernseher und vieles mehr. Möbelhaus Muebles García in Algarrobo Costa, Avenida de Andalucía 28, Telefon 952 51 13 21. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Muebles García, seit Jahrzehnten bekannt für qualitative Markenartikel und freundlich professionellem Service in deutscher Sprache. Übrigens, nach unseren Umbaumaßnahmen erwarten wir Sie in frischer und hell angenehmer Atmosphäre. Lassen Sie sich überraschen. Muebles García in Algarrobo Costa. Endlich, der Frühling ist eingetroffen im Einkaufszentrum Helen Rinho. Besuchen Sie uns von praktisch über schön bis hin zu verrückt ausgefallen. Wir bieten alles für tolle Frühjahrstage. Verlieben Sie sich auf den ersten Blick in unsere Mode, Freizeit, Gastronomie und weiteren Angebote. Wollen Sie dazu gehören? Dann springen Sie auf den El Imprenio Frühlingszug. Einkaufszentrum El Imprenio, wo Sie der Mittelpunkt sind. Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. März. Die Route mit Ziegenmilchprodukten von Vélez Málaga. Ruta del Chivo Lechal Malagueño. Teilnehmende gastronomische Betriebe. Asador El Yate, Casa Andrés und Taberna Padre Pio aus Torre de Mar sowie Restaurant Lo Pepe Molina aus Amayate. Und am Sonntag, 8.3., sollten Sie unseren Markt im Paseo del Arios in Torre de Mar mit einheimischem Ziegenkäse und Wein aus der Axarquía auf gar keinen Fall verpassen. Organisation Bürgermeisteramt Torre de Mar, Axarquía Me Gusta und Cabra Malagueña, gesponsert durch die Diputación Málaga und Sabor a Málaga. Das soll bei mir heute zu Gast Monika Dahlhoff. Und ich glaube, das, was wir eben vor der Unterbrechung aus dem Gulag gehört haben, das hat uns allen so ein bisschen Gänsehaut bereitet. Deswegen wollen wir den Gulag auch verlassen, Monika, weil du durftest den ja auch glücklicherweise dann verlassen. Wie viele Jahre aber musstest du in diesem Gulag aushalten?
4 Jahre.
Und wodurch, durch welche Umstände bist du und ja auch die anderen Kinder, die eben noch am Leben waren, dann aus diesem Gulag herausgekommen?
Ja, durch den Austausch von Dr. Konrad Adenauer gegen russische Gefangene in Deutschland. Mhm. Da wurden die Kinder, die noch lebten, wurden dann ausgetauscht.
Das heißt, du bist dann, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, so ungefähr 8, 9 Jahre alt gewesen, als du dort rauskamst.
Ja,
ja. Wo bist du dann hingekommen?
Erstmal in ein Krankenhaus, weil wir Kinder alle fürchterlich krank waren und man dachte, man müsste mir den Fuß abnehmen, weil ich da eine sehr, sehr große Verletzung hatte. Und von da aus wieder zurück in ein Kinderheim, aber natürlich nicht an Körper und Seele geheilt, sondern einfach nur das Heim wusste, diese Kinder, die jetzt noch leben, die müssen in zu Pflegeeltern, die müssen in einen Haushalt, sonst sterben sie jetzt. Mhm. Und so bin ich dann die ersten Leute, die eben ein Kind suchten, die mussten mich mitnehmen, hatte damals die Heimleiterin gesagt, wenn sie dieses Kind jetzt nicht nehmen, dann stirbt es jetzt.
Das heißt, du bist dann zu einer Pflegefamilie gekommen?
Ja, ja. Auf der einen Seite war diese Pflegefamilie mein Leben, denn endlich gab es zu essen. Und endlich konnte man, brauchte ich keine Würmer mehr suchen in der Erde und ich brauchte keine Erde mehr essen und ich brauchte mich nicht um Essen überhaupt sorgen, denn ich konnte das Obst von den Bäumen pflücken, denn die hatten auch eine Landwirtschaft. Es war ähnlich wie bei meinen Großeltern, nur da war die Landwirtschaft, das Haus war in riesengroßen Zäunen eingezäunt und ich habe gedacht, na ja, das wird schon richtig sein, hier sollen sicher die Russen nicht rein.
Nun bist du aber ja mit Sicherheit traumatisiert gewesen nach all diesen Jahren im Gulag, nach all dem, was du erlebt hast. Inwieweit warst du denn, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, gesellschaftsfähig, inwieweit warst du familienkompatibel, dass du dich auf deine Pflegeeltern nach diesen Jahren in der Baracke, im Lager, überhaupt einlassen konntest?
Gar nicht. Die haben mich im Krankenhaus, bevor die mich anfassten, haben die mich sofort wahrscheinlich nur in Narkose gesetzt, weil ich ließ mich ja nicht mehr anfassen. Da die Russen ja immer irgendwelche Mädchen rausholten und auf einmal kamen da so Ärzte in weißen Kitteln auf mich zu und wollten mich berühren, ja dann das ging gar nicht. Und die Pflegeeltern hatten es also am Anfang sehr schwer mit mir. Vor allen Dingen, als mal das erste Mal was zu essen gab, da sollte ich an einem Tisch Platz nehmen und es stand ein wohlriechendes Essen auf dem Tisch. Und kaum hatte sich meine Pflegemutter umgedreht, riss ich den Teller vom Tisch, zog ihn unter den Tisch. Und was ich eigentlich im Gulag nie getan habe, dass ich alles in mich reingestopft habe, aber das muss wohl so gut gerochen haben, dass ich alles in mich reingestopft habe und es kam auch wieder raus.
Nun ist das natürlich, ich denke auch mal gerade in der damaligen Zeit für die Pflegeeltern auch keine leichte Situation gewesen, die wahrscheinlich auch nicht entsprechend auf ein solches Kind vorbereitet gewesen sind. Konnten die denn einigermaßen mit dieser Situation umgehen? Wie war so das Verhältnis zwischen euch?
Also ich denke, das war für heute, denke ich, dass es für diese Menschen auch sehr schwer war, mit so einem Kind umzugehen. Auf der anderen Seite sage ich mir, die wussten ja alle, wo diese Kinder herkommen. Und ich denke, dass man da hätte etwas mehr Liebe zeigen müssen. Aber mein Pflegevater, genau wie meine Pflegemutter, ich glaube, das Wort Liebe gab es in der Familie nicht. Ich habe meinen Pflegevater nie lächeln sehen und meine Pflegemutter eigentlich auch nicht. Und der Pflegevater wusste sich wahrscheinlich nicht zu helfen mit mir und meinte, mit Schlägen könnte man das rauskriegen, mit Einsperren in Kellern, wo es Mäuse und sowas gab. Nur in dem Keller hatte ich natürlich fürchterliche Angst, weil es dunkel war. Aber die vergaßen mich einfach. Mhm.
Und Monika, wenn du von Schlägen sprichst, dann sprichst du nicht davon, einen Klaps irgendwie zu bekommen, sondern...
Nein.
Das war schon richtig heftig.
Ja, mein Pflegevater hatte früher, also heute weiß keiner mehr, was ein Siebenzagel ist. Das ist also ein Stock mit 7 Lederriemen. Und den setzte er ständig ein und schlug mich damit, weil er, man darf ja nicht vergessen, er schlug mich ja nicht, weil ich nicht am Tisch saß, sondern weil ich auch gestohlen habe. Und die Gesellschaft, seine Gesellschaft ließ das nicht zu, dass man stiehlt. Denn ich habe ja nicht gestohlen, weil ich Hunger hatte, sondern ich habe gestohlen, weil ich dachte, das kann ich noch mal gebrauchen. Und da habe ich nicht groß geguckt, was nehme ich da, sondern ich kannte ja nichts mehr. Ich kannte kein Geld. Da war so eine Episode mit einem Ei. Ich wusste nicht, was ein Ei war. Und ich spiele damit auf einem Küchenschrank und dann fällt es runter und auf einmal war es kaputt und ich wusste nicht, was jetzt. Dann hörte ich meinen Pflegevater wiederkommen und habe das schnell unter den Schrank geschoben. Und dann mussten alle Kinder antreten, die da in dem Haus wohnten. Das heißt, früher mussten ja diese großen Häuser Platz machen für andere Familien, die Flüchtlingsfamilien. Und da waren natürlich auch viele Kinder. Die Kinder mussten alle antreten. Wer hat das Ei? Alle sagten nein und ich sagte auch nein. Und dann gab es natürlich wieder Schläge, weil dann zum Schluss hieß es, wer jetzt die Wahrheit sagt, der kriegt auch keine Strafe. Aber das war nicht so. Ich wusste nicht, warum das so war. Was habe ich wieder falsch gemacht? Sage ich die Wahrheit, werde ich geschlagen. Und so gab es viele, viele Dinge, die immer wieder. Und ich wurde, was ich ja im Lager nicht war, ich war kein Bettnässer. Wir haben diesen alten Stuhl, der da drin stand, als Toilette benutzt. Da haben wir uns einen Spaß draus gemacht in den Baracken und haben in dieses Loch gemacht von dem Stuhl. Und auf einmal wurde ich zum Bettnässer. Und das hat nicht gereicht, sondern ich machte nachher auch groß ins Bett. Und obwohl das Nachttöpfchen neben meinem Schlafsofa stand, ich fand es nicht. Ich war wach, aber ich fand es nicht. Und das muss wohl meine Nerven gewesen sein. Denn wenn ich meinen Pflegevater hörte oder riechen konnte oder sehen konnte, egal wie, dann fingen an, meine Zähne aufeinander zu klappern, meine Beine zitterten. Und es war also wieder mal ein Mann, vor dem man sich fürchten musste.
Also von einem Schrecken im Prinzip in das nächste Schrecken gekommen. Und ich glaube, wir können uns nicht mal annähernd vorstellen, was in einem solchen Kind dann wirklich vor sich geht. Ja. Aber Monika, jetzt gab es ja auch noch die leibliche Mutter. Wurde nach der mal gesucht?
Als ich damals aus dem Lager kam, hat mein Pflegevater am Anfang alles aufgeschrieben, was ich erzählt habe. Und ich habe wusste ich nicht, wann ich Geburtstag habe. Ich habe immer gesagt, ich habe Geburtstag, wenn es rote Äpfel gibt. Hat mir aber keiner geglaubt. Sie gaben mir einen Geburtstag. Ich hatte also angeblich im März Geburtstag. Stimmt nicht, ich habe im November Geburtstag. Und das, was mein Pflegevater alles aufgeschrieben hat, hat er später an den Hamburger Suchdienst geschickt. Und eines Tages kam ein Brief, dass angeblich ein Bruder meiner Mutter nach mir sucht. Denn die Briefe waren ähnlich, was er an Kind suchte. Also und die Namen waren natürlich falsch, ich hatte einen falschen Namen, aber was ich erzählt habe, war ähnlich. Und so fand mich dann mein Onkel. Und der erzählte mir dann, dass meine Mutter lebt. Und da sagte ich, das braucht er mir nicht zu erzählen, das fühle ich. Ich weiß, dass sie lebt, aber sie sucht mich nicht. Und was ich so erstaunlich finde, dass sie ja nicht nur mich nicht gesucht hat, sondern meinen kleinen Bruder auch nicht und ihre Eltern nicht, denn wir waren ja bei ihren Eltern. Und das ist eigentlich eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe.
Und die Mutter auch nie erklärt hat.
Hat nie mit mir darüber gesprochen. Als ich noch damals zu meiner Mutter kam, musste ich auf meine Geschwister aufpassen und später hatten sie einen Restaurantbetrieb, in dem musste ich dann arbeiten.
Das heißt, du bist dann also von den Pflegeeltern weggekommen und bist zu deiner Mutter gekommen, die mittlerweile einen neuen Mann hatte.
Genau.
Das heißt, du hast dann bei deiner leiblichen Mutter und dem Stiefvater gelebt.
Und zwei Geschwister hatte ich dann schon. Noch sehr klein, aber...
Das hört sich ja jetzt, Monika, eigentlich erstmal ganz gut an. Also bei den Pflegeeltern war es jetzt überhaupt nicht schön mit den Schlägen und mit den ganzen Nebenerscheinungen, so wie du das eben beschrieben hast. Ja. Aber nun warst du bei der leiblichen Mutter und bei dem Stiefvater. Hat das Leben für dich damit eine Wende zum Guten genommen?
Nein. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist immer so ein heikler Punkt in meinem Leben, drüber zu sprechen. Mein Stiefvater war ein weltbekannter Sportler, Wintersportler. Und meine Mutter lebte natürlich dadurch in einer anderen Gesellschaftsschicht und hat, denke ich mir mal, auch diese Kinder, die sie da in verloren hatte, verschwiegen. Auf jeden Fall war es nun praktisch, dass ich wieder da war, aber das war es auch. Denn wirklich, ob mich meine Mutter je geliebt hat, keine Ahnung. Und mein Stiefvater war tagsüber am Anfang wirklich sehr, sehr nett zu mir. Aber dann kam der Tag X. Da wurde ich dann zu seinem Werkzeug.
Wir merken, Monika, du hattest mir das auch vorher gesagt und sagtest auch, du kennst das auch von Lesungen, die du abhältst. Es gibt immer noch so einige Punkte, wo es auch wirklich schwerfällt, darüber zu sprechen. Deswegen glaube ich, müssen wir hier ins Detail auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wie es mit dir weiterging, darüber sprechen wir gleich. Jetzt gibt's ein paar Musiktakte. Hier kommt nochmal der wirklich großartige Saxophonist Richard Elliott. Rivas, seit über 50 Jahren Ihr Fachunternehmen für Aluminium und PVC. Bei Rivas finden Sie die besten Markenserien für Schlösser, Fenster und Türen in Aluminium und PVC. Außerdem automatisieren wir Türen jeder Art. Rivas offeriert ferner Elemente aus den Bereichen wie Schränke, Rollläden, Duschkabinen, Deckenfenster, Schiebeleitern, Lichtröhren, Systeme für Schiebetüren und vieles mehr. Rivas, Schlosserei, Aluminium und PVC in Torre de Mar, Calle Isidoro Rivas 14, Telefon 952 54 03 44. Wir sprechen Deutsch und garantieren beste Qualität. Endlich, der Frühling ist eingetroffen im Einkaufszentrum Helen Rinho. Besuchen Sie uns von praktisch über schön bis hin zu verrückt ausgefallen. Wir bieten alles für tolle Frühjahrstage. Verlieben Sie sich auf den ersten Blick in unsere Mode, Freizeit, Gastronomie und weiteren Angebote. Wollen Sie dazu gehören? Dann springen Sie auf den El Imprenio Frühlingszug. Einkaufszentrum El Imprenio, wo Sie der Mittelpunkt sind. Ärztezentrum Torox Costa, Block 88, Telefon 952 53 03 57, 24 Stunden erreichbar. Vielfältige medizinische Leistungen mit deutschen Ärzten. Gratis für Sie, Knochendichtemessungen, Hörtests und Kostenvoranschläge unserer Zahnärzte. 24 Stunden erreichbar. Ärztezentrum Torox Costa, Block 88, Telefon 952 53 03 57. Radio das Soll 107.9 und im Internet mit der Adresse www.radiodasolle.es. Monika Dahlhoff ist heute bei mir zu Gast. Monika, eines interessiert mich natürlich schon. Nun haben wir eben darüber gesprochen, über die Zeit nach dem Gulag. Und du hast auch gesagt, dass du im Prinzip in keinster Weise gesellschaftsfähig warst, was wir ja auch alle sehr gut nachvollziehen können, nachdem was dir passiert ist. War es für dich als Kind denn überhaupt möglich, eine Schule zu besuchen?
Nein, Als ich damals aus der Gefangenschaft kam, war ich so krank. Und das nicht nur am Körper, sondern wir mussten ja erstmal wieder aufgepäppelt werden. Wir hatten ja überhaupt kein soziales Verhalten mehr, sondern diese 4 Jahre Vegetieren hat aus uns natürlich kleine, ich würde sagen, Monster oder irgend sowas gemacht. Es ging also nicht. Wir haben es versucht. Ich bin dann auch ein paar Mal in die Schule gegangen. Ich bekam auch eine Schultüte. Aber dann wurde ich immer wieder nach Hause geschickt, weil es irgendwelche Momente, Gerüche oder so etwas gab oder mein körperliches Befinden so schlecht war, dass ich auch in der Schule oft erbrochen habe oder vor allen Dingen unserem Russischlehrer, der genauso roch wie die Soldaten in Russland, dem habe ich dann öfter mal auf die Schuhe gebrochen. Und das war natürlich alles für die anderen Kinder auch kein Zustand. Und dann hat man mich befreit und hat gesagt, ich darf kommen, aber ich muss nicht kommen.
Trotzdem, wenn wir all das jetzt hören, was du uns erzählt hast in den vergangenen Minuten, ist es ja wirklich mehr als nur bemerkenswert. Es gibt eigentlich gar kein richtiges Wort dafür, wie du dein Leben dann aber in den Griff bekommen hast. Wann war so der Wechsel, der Wandel, ich sag jetzt mal zum Guten hin? Hat es da einen bestimmten Knackpunkt gegeben, einen Auslöser? Oder wann hat das Leben auch so seine positiven Seiten für dich offen gehalten?
Meine positiven Seiten sind erst seit 28 Jahren, seit ich meinen Mann kenne. Alles andere davor war eine Katastrophe nach der anderen. Es hörte einfach nicht auf. Ich weiß nicht, warum das Schicksal so mit mir rumgespielt hat, dass ich natürlich ist es so, wenn man keine Schule besucht hat, wenn man keinen Beruf erlernt hat. Was macht ein Menschenkind, die nichts hat außer sich selbst und vielleicht, weil es ganz hübsch aussieht, dadurch ihr Leben bestreiten muss? Und so war es ja auch bei mir. Ich habe es effektiv nur geschafft, weil ich den Charme meiner Mutter geerbt habe und wahrscheinlich das Aussehen meines Vaters. Und das hat mir damals sehr geholfen.
Du hast eben gesagt, du konntest keinen Beruf erlernen. Bist eben auch nicht zur Schule gegangen, weil es eben nicht möglich war. Was hast du denn beruflich gemacht?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich habe.
Wenn ich irgendetwas fragen sollte, was zu persönlich ist,
nein,
dann kannst du das gerne sagen.
Nein, es ist nicht schlimm. Ich bin dabei, also praktisch den zweiten Teil fertig zu machen nach den Nachfolger dieses Buches. Und ich muss sagen, mein Leben hat mit 18 Jahren nochmal angefangen. Da nach meinem 18. Geburtstag bin ich bei Nacht und Nebel aus meinem Elternhaus in Anführungsstrichen bei Nacht und Nebel weggelaufen, bin zum Bahnhof gegangen und da saß ein Mann drin und hat gesagt, wo willst du denn hin? Ich war 14 Jahre alt. Und du gehörst doch jetzt nicht hier zum Bahnhof heute Nacht. Doch, ich soll den nächsten Zug nehmen. Ja, ich habe aber vergessen, wie die Stadt heißt, wo ich erwartet werde. Und da hat er gesagt, ja, der nächste Zug fährt nach Düsseldorf. Da habe ich gesagt, ja, das ist es. Ich muss nach Düsseldorf. Ja, und in meinem Kopf, während ich dann in einem Zug saß, ging natürlich, ich hatte gehört von den Gästen, von meinen Eltern, Restaurant, dass es in großen Städten also ein Haus gibt, wo man fragen kann, ob man eine Arbeit haben kann. Und das war eigentlich mein Ziel an dem nächsten Morgen. Und ich habe es dann auch geschafft und dann blieb mir aber nichts anderes übrig, als zuerst putzen zu gehen. Mhm. Ich musste in einer Zahnarztfamilie putzen und das war auch nicht gerade das Schöne, weil damals war, wenn der Mann Zahnarzt war, war die Frau Doktor. Und so wurde man dann als Putzmädchen oder Putzkraft auch behandelt.
Und vielleicht sollten wir auch noch gar nicht zu sehr jetzt auf diesen Lebensabschnitt eingehen, Monika, weil du hast ja eben gesagt, da wird es ein zweites Buch geben.
Ja.
Und ich hoffe, wenn das Buch raus ist, dich dann auch wieder hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen.
Gerne.
Und dann können wir uns ja genau über diesen Lebensabschnitt auch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Mhm. Deswegen würde ich auch ganz gerne auf dieses erste Buch, das du geschrieben hast, eingehen. Pardon, eine Handvoll Leben, meine Kindheit im Gulag heißt das. Wann hast du angefangen, daran zu arbeiten?
Ich habe meine Tochter traf ihre Internatsfreundin und die beiden trafen sich wieder nach 20 Jahren und die war Autorin. Und die sagte, du musst schreiben, du musst das schreiben, du musst das aufschreiben. Und dann habe ich das geschrieben und dann hat sie daraus ein Exposé gemacht, hat das einer Agentur gegeben und die Agentur hat sofort 3 Verlage gefunden. Und dann war das Buch 2012 draußen. Ich habe ungefähr ein ganzes Jahr daran geschrieben und als ich es fertig geschrieben hatte, hörte ich draußen einen Krankenwagen mit Blaulicht und kam ins Krankenhaus, weil ich so fertig war.
Ich habe das eben auch deswegen gefragt, wann du angefangen hast, an dem Buch zu arbeiten, weil von der Zeit der Kindheitserlebnisse im Gulag und auch den Jahren danach ist ja unheimlich viel Zeit ins Land gegangen. Hast du zuvor irgendwann einmal den Gedanken gehabt, ein Buch über dein Leben zu schreiben?
Nein, ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich sowas schreiben kann, weil ich habe das, warum ich das immer wieder aufgeschrieben habe, weiß ich gar nicht. Ich habe es einfach getan. Ich habe immer wieder, so wie ich das von meinem Pflegevater gesehen hatte, dass er immer was notiert hat, habe ich natürlich dann auch später immer wieder mal was notiert. Und es ist ja, mich fragen also viele Leser, wieso kannst du dir das merken oder wie konntest du dir das alles merken mit deinem 4. Lebensjahr? Und da habe ich gesagt, ich denke mir mal, das ist deswegen, weil ein Kind, was sehr viel Schlimmes erlebt, es nicht wieder vergessen kann.
Hattest du, bevor du mit dem Buch angefangen hast, in all den Jahren davor, denn Gelegenheit und auch überhaupt die Möglichkeit von dir, über das Erlebte zu sprechen oder hast du das immer für dich behalten?
Also bei meinen Kindern habe ich fast gar nichts gesagt. Der einzige war dann mein heutiger Mann, mit dem, wenn es irgendwelche Gerüche gab oder irgendwelche Geschehnisse gab oder mal einen Fernsehfilm, vor dem ich ja weggelaufen bin, wenn irgendwas mit Krieg und Bomben zu tun hatte, war ich also nicht ansprechbar. Dann haben wir schon mal drüber gesprochen. Also das war eigentlich der einzige Mensch, der darüber mehr wusste.
Nun haben wir von dir ja auch gehört, dass du nie in der Lage warst, zur Schule zu gehen aufgrund des Erlebten. Du hast aber Lesen und Schreiben gelernt, hast für das Buch aber, glaube ich, auch eine sehr gute Lektorin gehabt.
Ja, eine Ghostwriterin gehabt an meiner Seite, ein sehr nettes Wesen.
Menschen, die jetzt dieses Buch lesen, und ich weiß, du hast eine ganze Menge an Reaktionen bekommen, wie reagieren die auf das von dir Erlebte? Was sind das für Reaktionen? Was schreiben Leute dir?
Ich bekomme wunderbare Briefe und bei meinen Lesungen, wenn ich mal zwischen dieser Lesung aufschaue, dann sehe ich in ganz ernste Gesichter, es ist mucksmäuschenstill, ich sehe Tränen und hinterher bekomme ich ganz liebevolle Worte. Und ich muss sagen, ich hätte mir diese Worte, die ich jetzt immer bekomme, eigentlich mal von meiner Mutter gewünscht. Doch das war nie möglich.
Was sind das für Menschen, die sich für diese Geschichte interessieren? Oder kann man das gar nicht katalogisieren? Sind das Menschen vielleicht auch aus der Zeit, in der dir das widerfahren ist, die auch in dieser Zeit zumindest gelebt haben, auch wenn sie vielleicht nicht Gleiches erfahren haben? Oder was sind das so für Leser und Leserinnen, die gerade diese Geschichte anspricht?
Also es kommt drauf an. Zum Beispiel, wenn ich habe ja manchmal in Deutschland auch Lesungen in Kirchengemeinden. Da sind es oft die älteren Menschen, die auch schlimme Schicksale hinter sich gebracht haben und auch nicht drüber sprechen. Dadurch aber, dass mein Buch bei Amazon zu finden ist, habe ich jetzt auch eine Lesegruppe oder Schicht, wie man das so sagt, die in den Jahrgang meiner ältesten Tochter ist oder meine so 40 oder 39 oder sowas. Und von denen bekomme ich wunderschöne Briefe geschickt. Aber heute bekam ich erst einen wieder und ich muss sagen, ich wollte heute eigentlich nicht weinen, aber als ich den las, liefen mir die Tränen und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich so schön geschminkt, jetzt läuft alles wieder durcheinander.
Monika, wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung, sind aber gleich zurück. Sie sind Makoma-Patient? Verzichten Sie auf riskante Experimente. Vertrauen Sie für Kontrolle und Einstellung den erfahrenen Fachärzten der Klinika Europa. Sie möchten für Ihr inneres Wohlgefühl etwas an Ihrem Äußeren ändern? Ob Botox, Peeling oder eine Anti-Aging-Therapie, Klinika Europa bietet eine hochwertige ästhetische Medizin bei kostenloser Beratung und unverbindlichem Kostenvoranschlag. Sie haben trotz Medikamenteneinnahme Ihre Schmerzen nicht unter Kontrolle? Akupunktur könnte die Lösung Ihrer Probleme sein und das ohne Nebeneffekte. Klinika Europa informiert Sie gerne. Sie fühlen sich verloren im spanischen Gesundheitssystem? Wir beraten und führen Sie dank unserer 30-jährigen Erfahrung mit deutschen Patienten sicher durch alle gesundheitlichen Probleme. Klinika Europa in Torrox Costa, Block 86, Telefon 952 53 0908. Wir sprechen Deutsch. Klinika Europa hilft jung und alt bei kleinen wie großen Gesundheitsproblemen. In Torrox Costa, Block 86, Telefon 952 53 0908. Wer sagt, eine Brille muss in jeder Hinsicht technisch perfekt sein, hat recht. Wer sagt, eine Brille muss modisch sein, cool und schick, liegt ebenfalls richtig. Uns bei Heiko bei Heiko ist das allerdings noch zu wenig. Wir wollen, dass die Brille ein Stück Persönlichkeit wird. Und darum beraten wir Sie fachgerecht, individuell und mit Zeit. Gut sehen, besser aussehen. Mit den exklusiven Gläsern und Gestellen der Eigenmarke Heiko bei Heiko. Außerdem bieten wir hochwertige Kontaktlinsen. Ach ja, zwei Gläser gibt es aufs Haus. Die Gestelle natürlich auch. Also, die Zweitbrille ist kostenlos. Auch mit Gleitsichtgläsern als Sonnenbrille oder für eine andere Person. Heiko bei Heiko in Torredema, Avenida Andalusia 119. Telefon 952 96 79 23. Website heiko-bei-heiko.es. Wir sprechen Deutsch. Dank der Liebe zur Brille. Heiko-bei-heiko-Kunden können in den Spiegel schauen und sich selbst schöne Augen machen. Heiko-bei-heiko, Torre del Mar, Avenida Andalusia 119, gegenüber vom Taxistand. Einkaufszentrum El Enrino offeriert alles für die Wohnung und das Haus. Einkaufszentrum El Enrino, Vélez Málaga, wo Sie der Mittelpunkt sind.
Wissen, was wirklich los ist. Costa del Sol Nachrichten. Die meistgelesene deutschsprachige Zeitung an der Costa del Sol. We'll be right back.
Tja, und so ganz allmählich kommen wir auch zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs. Bei mir im Studio ist Monika Dahlhoff. Monika, ohne jetzt trivial werden zu wollen, aber mir gegenüber sitzt eine offene und sehr attraktive Frau. Bist du mittlerweile in Frieden mit dir und mit der Welt nach all dem, was dir widerfahren ist?
Ja, muss ich wohl sagen. Und was mich bereichert, ist natürlich die Menschen, die ich jetzt kennenlerne, die mir so viel geben, was ich eigentlich in meinem ganzen Leben nie bekommen habe. Liebe Worte, liebe Gesten, Streicheleinheiten mit Worten. Mhm. Und das erfüllt mich sehr.
Aber wir haben das auch von dir gehört, du bist immer eine Kämpferin gewesen und hast dieses Glück, was du jetzt erleben darfst, dir aber ja auch wirklich erkämpft.
Ja, ja.
Monika, wir müssen noch ein bisschen was und wollen das natürlich auch zu dem Buch sagen, Eine Handvoll Leben, meine Kindheit im Gulag, ist erschienen im Verlag Bastei Lüppe. Stichwort Amazon ist auch schon gefallen, aber ja. Frage an dich, wer jetzt Interesse hat und wer jetzt dieses Buch gerne lesen möchte, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, um an dieses Buch ranzukommen? Amazon ist eine Möglichkeit.
Ja, wenn man natürlich den Titel des Buches und der Autorin weiß, kann man es auch in einem Buchladen bestellen. Was aber, ich lebe ja ein halbes Jahr in Kalahonda und stelle immer wieder fest, es gibt in Marbella und Umgebung leider keinen Buchhandel. Und dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die kein Internet haben. Und um die geht es mir auch hauptsächlich. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten bekommen, die sich mir aufgetan haben, worüber ich eigentlich sehr glücklich bin. Wenn ich nicht hier bin in Spanien, dann werden diese Bücher weiter oder können weiter verkauft werden. Und zwar einmal bei einer Cafeteria in Costa Bella bei Marbella. Das heißt Pan Deluxe. Die werden meine Bücher weiter für mich verkaufen, wenn ich auch wieder in Deutschland bin. Und es gibt ein Restaurant in Marbella. Das heißt Nueva Cascada. Und ist ein sehr, sehr nettes Restaurant mit gutem Essen und einem sehr guten Gastronom.
Ja, und wer Interesse hat, kann sich auch gerne bei uns hier melden bei Radio Das Soll. Wir werden dann schon irgendeine Verbindung herstellen. Danke. Und auf jeden Fall dafür sorgen, dass Interessierte dann auch tatsächlich an dieses Buch kommen. So kleiner Tipp von mir, Monika, so unter uns gesagt, wenn du möchtest, wenn es dich interessiert, so in dem Bereich, in dem ihr wohnt, gibt es ja sicherlich auch diese Hypermercados, die oftmals auch eine Buchabteilung haben und dort auch internationale Bücher anbieten. Wenn man dort mal an den Geschäftsführer rangeht und sich vorstellt und sein Buch präsentiert, ich weiß das aus eigener Erfahrung, kann das durchaus sein, dass die auch dieses Buch mit in ihr Angebot, in ihr Sortiment aufnehmen. Also das wäre möglicherweise noch eine weitere Möglichkeit.
Ja, danke, freut mich.
Monika, du hattest das schon angedeutet, es wird demnächst in Kürze ein zweites Buch von dir geben. Wann dürfen wir damit rechnen oder kann man das noch nicht sagen?
Nein, das kann ich noch nicht sagen, weil ich eine wunderbare Lektorin gefunden habe, die sich das antun will, durch diesen Lesestoff zu gehen und sicherlich es für sie nicht so einfach ist. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn sie das schafft.
Und ich bestehe darauf, Monika, wenn das Buch fertig ist, dass du dich dann hier bei mir meldest und dass wir hier im Studio wieder zusammenkommen. Da wirst du nicht drum rumkommen.
Dankeschön. Aber es soll ja auch es wird ja im Moment auch in Spanisch übersetzt.
Ja, da wollte ich dich gerade noch drauf ansprechen, weil das hatte ich auch schon irgendwo vernommen, dass dieses Buch aber jetzt, ne, Eine Handvoll Leben, meine Kindheit im Gulag, dass es da demnächst eine spanische Version geben wird.
Ja, und ganz toll. Und ich habe auch vor, mir jemand in meiner Gegend zu suchen, die auch dann Lesungen in Spanisch für Spanier machen können. Und ich habe auch gehört, dass auch Spanien interessiert ist an dieser Kriegsgeschichte hauptsächlich auch, was da passiert ist.
Also Monika, ich finde das ja so beeindruckend, ja, ich weiß gar nicht, ob beeindruckend das richtige Wort ist, bei all dem schlechten, fürchterlichen, grausamen, was dir widerfahren ist. Aber diese Lebensgeschichte von dir, die ist nun wirklich derart bewegend. Wäre das nicht eigentlich auch ein Filmstoff?
Ja, das ist eigentlich mein Ziel. Jeden Abend oder fast jeden Abend sage ich zu meinem Mann Klaus, weißt du was, es ist nichts Gescheites im Fernsehen. Da müsste doch eigentlich so ein Film reinpassen. Aber bis jetzt hat mich keiner gefunden. Ich kämpfe wie eine Löwin um mein Buch und diesen Titel und um einen Film. Aber bis jetzt habe ich es nicht geschafft.
Aber Monika, du hast schon so viel erreicht. Du hast schon so viel geschafft. Und du hast so viel gekämpft und erfolgreich gekämpft. Ja. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl bei, dass das vielleicht auch noch klappen könnte mit der Verfilmung.
Das wäre natürlich schön. Ich denke, das wäre mein Traum.
Abschlussfrage an dich, haben wir so einigermaßen das Wichtige für heute zu deinem Leben, zu deinem Buch weitergegeben? Oder gibt es noch irgendetwas, was wir nicht gesagt haben und was dir vielleicht ganz besonders
Ja, natürlich haben wir nicht alles gesagt, die sollen das lesen, die Leute.
Ganz klar, und es ist überaus lebenswert und lesenswert und es steht natürlich da viel, viel mehr drin als das, was wir heute ansprechen konnten. Also, wer Interesse hat, Monika Dahlhoff, Eine Handvoll Leben, meine Kindheit im Gulag, wer den Namen des Buches oder auch den Namen der Autorin auch bei Google eingibt, damit sind wir jetzt wieder beim Internet, der kriegt ganz leicht weitere Informationen und entsprechende Links gibt es auch auf der Radio der Soll Internetseite unter www.radiodersoll.es. Eine sehr bemerkenswerte Frau, die heute bei mir im Studio ist. Monika, möchte mich ganz herzlich für deinen Besuch bedanken. Wünsche dir toi 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 für alle deine weiteren Projekte und halte uns bitte auf den Laufenden. Nein.
Und das ist ein ganz toller Moderator. Danke, Peter.
Ich danke dir, Monika.